Wir waren vergangenen Herbst in Israel und Palästina und auch in Jerusalem. Und wer nach Jerusalem kommt, dem fällt der Tempelberg auf. Der Tempelberg mit dem Felsendom, mit der Al-Aqsa-Moschee und mit der Klagemauer. Sie beherrschen das Stadtbild der Altstadt. Das, was von der Klagemauer oberirdisch zu sehen ist, ist das Fundament des ursprünglichen Tempels. Tief unter der Oberfläche kann man die Fundamente des damaligen Tempels heute noch besichtigen und bestaunen, mit welcher Präzision und in welchen Ausmaßen dieser Tempel damals gebaut wurde. Dort ist zum Beispiel ein Stein zu sehen, der 600 Tonnen wiegt, entsprechende Ausmaße hat, und das Bewundernswerte ist, dass diese Steine von allen Seiten so ineinander gefügt sind, dass man kein Blatt Papier dazwischen bringt. Es ist unwahrscheinlich und tief beeindruckend und über eine Länge von 50 bis 100 Meter lang. Der erste Tempel wurde in Jerusalem durch Salomo erbaut. Er war bis zu seinem Tod das Zentralheiligtum der Juden. Der Tempel hat die Stiftshütte ersetzt, die dem Tempel vorausgegangen war. Nach Salomos Tod wurde das Reich in ein Nord- und Südreich geteilt und im Laufe der Zeit wurde der Tempel entheiligt, damit entehrt, geplündert und schließlich wurde er durch den König Nebukadnezar zerstört. Zur Zeit Jesu stand der neue Tempel, der von König Herodes dem Großen erbaut wurde. Und dieser zweite Tempel hat wesentlich größere Ausmaße als der erste Tempel gehabt. Und zur Zeit Jesu hatte der Tempel für die Juden immer noch eine ganz zentrale Bedeutung. Auch für Jesus selbst spielte sich vieles in diesem Tempel ab. Jesus brachte mit dem Tempel vieles in Verbindung. Was haben wir heute noch als Christen mit dem Tempel zu tun? Zunächst einmal, Tempel bedeutet vom Lateinischen kommend ein der Gottheit geweihter Raum. Die Bibel hat dafür unterschiedliche Begriffe. Heiligtum des Herrn, Prachtzelt oder Prachtgebäude. Was hatte der Tempel für einen Sinn und für einen Zweck? Die Grundbedeutung war, dass der unsichtbare Gott eine sichtbare Wohnung bei seinem Volk und unter seinem Volk genommen hatte. Es war der Ort, an dem Gottesdienste gefeiert wurden, an dem Brandopfer dargebracht wurden. Es war der Ort der Zusammenkunft und der Anbetung. Als Jesus verhaftet wurde, sagte er zu seinen Verfolgern: Ich bin Tag für Tag im Tempel gewesen. Und Jesus selbst hatte sich und seine Person mit dem Tempel in Zusammenhang gebracht, als er zu den Juden sagte: Ihr werdet den Tempel niederreißen und ich werde ihn in 3 Tagen wieder auferbauen. Der Tempel in Jerusalem war nicht nur ein imposantes Gebäude, er ist nicht nur ein Gebäude der Geschichte, er war nicht nur der zentrale heilige Ort für die Juden, der Tempel hat für uns Christen auf bestimmte Weise auch heute noch eine zentrale Bedeutung. Warum? Paulus schreibt im 1. Korinther 3, Vers 16: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Warum hat Paulus nicht geschrieben: Wisst ihr nicht, dass ihr das Haus seid, das Haus Gottes? Eben deshalb nicht, weil am Tempel der Heilsplan Gottes verdeutlicht werden kann, die er mit den Menschen von Anfang an hatte und bis heute noch hat. Aber dazu schauen wir uns erstmal den Grundriss eines Tempels in Jerusalem an. Er besteht aus drei Räumen. Einmal aus der Vorhalle, durch das Heilige und im Hintersten das A, das Allerheiligste. Jeder Raum für sich hatte eine Funktion und seine Ordnung und nicht jeder durfte in jeden Raum. In der Vorhalle durfte wohl jeder Jude, den Nichtjuden war es bei Todesstrafe untersagt, allein den Tempelbezirk zu betreten. Und die Vorhalle war der Bereich der Begegnung. Hier traf man sich, tauschte Neuigkeiten aus. Und warum sollte man auch dort auch nicht handeln? Das heißt, kaufen und verkaufen. Die Vorhalle war durch ihre Symbole so ausgestattet, dass sie auf die beiden anderen Räume hinwies. Auf das Heilige. Dort waren folgende Geräte: der Rauchopferaltar, 10 goldene Leuchter mit je 7 Lampen, 10 Schaubrottische mit Schaubroten, alle in vorgeschriebener Anordnung aufgebaut. Und im Heiligen verrichteten die Priester ihren täglichen Gottesdienst. Das Allerheiligste befand sich im hintersten Raum. Es war getrennt vom Heiligen durch einen großen Vorhang. Das Allerheiligste durfte niemand betreten. Nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr am Versöhnungstag ins Allerheiligste hinein. Und das Allerheiligste beherbergte die Bundeslade. In der Bundeslade befanden sich die Gesetzestafeln Mose. Nach dem Hebräerbrief 9 befand sich noch ein goldener Krug mit Himmelsbrot und der Stab Aarons. Darüber breiteten der Cherubim, die Wächter über Gottes Herrlichkeit, ihre Flügel aus. Die Bundeslade war das sichtbare Zeichen der Präsenz Gottes bei seinem Volk. Somit ist das Allerheiligste die Stätte der Versöhnung und der Vergebung. Wie der Name schon sagte, war das Heiligste nichts war den Juden heiliger als eben diese Bundeslade. Er war gewissermaßen das Innerste des Tempels. Was hat das nun alles mit uns Christen zu tun? Die Ausstattung des Tempels und der Aufbau des Tempels deutet auf Jesus Christus hin. Und ich beschränke mich in den folgenden Ausführungen auf die beiden Räume Heiliges und Allerheiligstes. Im Heiligen befand sich der Rauchopferaltar. Dort opferten Juden, um sich dadurch Gott zu nahen und dadurch Vergebung zu erfahren. Jesus opferte sich für uns, die Voraussetzung für Versöhnung und Vergebung. Der Opfertod Jesu ist der Versöhnungsdienst schlechthin. Nur Jesus allein konnte durch dieses Opfer das Unmögliche bewirken, nämlich den Zugang zum lebendigen Gott für jedermann. Die Lampen, das Zeichen des Lichts. Jesus sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Licht hat viele Funktionen. Es sorgt einmal für Helligkeit und Klarheit. Wir leben in einer Welt, in der es wohl noch nie so viel Licht gab und so viel Licht produziert wurde, wie das heute der Fall ist. Die Nacht ist längst zum Tag geworden. Und doch leben wir in einer Welt voller Unklarheit, Irrungen und Wirrungen. Das Licht hat auch die Funktion zu erkennen, zum Beispiel die Wirklichkeit und Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit Jesu erlaubt einen klaren Blick auf die Wirklichkeit. Jesus ist nicht nur deshalb Licht, damit wir nicht im Dunkeln tappen, sondern auch, dass wir die Wahrheit erkennen, die uns frei macht und wir dadurch frei werden. Und obendrein hat Jesus das Leben zugesagt, das nie vergehen wird und nie enden wird. Die Schaubrote sind das Zeichen, dass Gott der Versorger ist. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ein explosiver, ein provozierender Anspruch. Ein Anspruch, der viele vor den Kopf gestoßen hat und der viele heute noch vor den Kopf stößt. Als Jesus diese Rede damals hielt, verließen sogar viele seiner Nachfolger ihn wegen dieser Aussage, die mit ihm bisher des Weges waren. Jesus sagt, für den, der sich mir anvertraut, bin ich der Versorger, der auch dafür Sorge trägt, dass die Seinigen ewiges Leben haben. Darüber hinaus sind die Schaubrote auch ein Zeichen Gottes für soziale Gerechtigkeit. Vom Anfang an bis zum Schluss geht es in der Bibel immer wieder um soziale Gerechtigkeit. Jesus ist die personifizierte soziale Gerechtigkeit. Zum Allerheiligsten, dorthin durfte nur einmal im Jahr, und zwar nur der Hohepriester. Der Zugang zu Gott, der seine Anwesenheit unter seinem Volk deutlich macht und sichtbar macht, war die Bundeslade. Und zu diesem Allerheiligsten hatten nur ganz bestimmte Personen zu ganz bestimmten Zeiten Zugang. Und als Jesus am Kreuz starb, passierte etwas ganz Merkwürdiges und Eigenartiges. Genau zu diesem Zeitpunkt, als Jesus am Kreuz hing und gestorben war, zerriss der Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligsten. Und nun hatten alle, die im Tempelteil des Heiligen waren, Zugang zum Allerheiligsten. Ein unerhörter Vorgang für Juden. Und in diesem Heiligtum befanden sich eben die Gesetzestafeln, der Ort der Versöhnung und der Vergebung. Und der Ort der Versöhnung und der Vergebung hat sich nun von dem Gebäude des Tempels auf die Person Jesu Christi verlagert. Er ist der Zugang zu dieser Versöhnung und zu dieser Vergebung, weil er den Zugang zum Allerheiligsten geschaffen hat. Welche Konsequenzen hat das nun eben Ausgeführte für uns Christen? Wenn Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid, dann bedeutet das, dass diejenigen, die Christus nachfolgen, dass sie die Rolle an Christi statt stellvertretend übernommen haben, die zu übernehmen ihr Auftrag ist. Paulus schreibt nicht, durch Bemühen könnt ihr vielleicht einmal den Status bekommen, der Tempel Gottes zu sein. Er schreibt eindeutig, ihr seid der Tempel Gottes. Und Paulus schreibt aus der Gemeinde in Korinth. Und die Korinther waren alles andere als eine vorbildliche Gemeinde. Sie waren voller Probleme und Konflikten. Der Ort des Tempels ist auf einem Berg, nicht versteckt, sondern sichtbar. Die Gemeinde Jesu und der Einzelne verstecken sich nicht. Sie zeigen sich so, wie sie sind. Die Gemeinde Jesu ist somit der Ort der Begegnung und der Versöhnung und der Vergebung. Die wirkliche Versöhnung und Vergebung schenkt Jesus Christus. Raum dafür sollte die Gemeinde schaffen. Der einzelne Christ lebt versöhnt mit sich, mit Gott und mit seinen Mitmenschen. Der Rauchaltar, der Opferaltar des Tempels, das Opfer der Christen besteht zum Beispiel darin, dass sie sich dafür einsetzen, dass Versöhnung möglich gemacht wird. Im Neuen Testament heißt es, wir bitten euch an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus und andere haben sich dieser Aufgabe ganz hingegeben. Es gab in der Geschichte immer wieder Christen, die sich für diesen Dienst geopfert haben. Von Paulus und anderen angefangen, bis zum Beispiel zur Mutter Teresa. Zu den Lampen des Lichts. Jesus sagte nicht nur, ich bin das Licht der Welt, sondern auch, ihr seid das Licht der Welt. Und damit überträgt er seinen Auftrag direkt an seine Nachfolger. An und durch Christen und die Gemeinde soll die Welt Orientierung, Klarheit und Wahrheit erfahren und erkennen können. Und die Schaubrote des Tempels, dazu gehört, dass Christen durch ihr Leben verdeutlichen, dass Christus das Brot des Lebens ist. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass die Gemeinde dafür sorgt, dass innerhalb ihres Lebensbereiches sozial gerechte Strukturen geschaffen werden. Das kann bedeuten oder bedeutet, dass wir in unserem persönlichen und beruflichen Umfeld Verantwortung dafür übernehmen, dass gerechte Strukturen gesucht werden. Das setzt zum Beispiel voraus, dem Staat zu geben, was ihm zusteht. Steuerhinterziehung, auch die, durch die man nicht erwischt wird, passt da nicht hinein. Zum Brot des Lebens gehört es auch, an dem Bekenntnis zu diesem Jesus Christus als dem alleinigen Vermittler festzuhalten, als den alleinigen Mittler zum ewigen Vater. Auch dann, wenn uns dasselbe passieren würde, wie es Jesus erlebt hat, nämlich, dass viele deshalb von ihm weggegangen sind. Das Ziel der Christen sollte immer sein, Menschen für die wirklich frohe Botschaft zu gewinnen und zu begeistern, aber eben für diese frohe Botschaft. Und diese Botschaft darf nicht verharmlost werden, weil es Menschen gibt, die sie ablehnen und damit Jesus ablehnen. Tempel Gottes zu sein, finde ich, ist eine unwahrscheinliche Aufwertung und Wertschätzung, die Gott den Menschen schenkt. Er hebt sie damit empor, er hebt sie damit heraus und er fordert sie aber auch heraus. Es ist ein Auftrag, ein Lebensinhalt und Lebensbestimmung für Christen. Durch Jesus wurde der Vorhang im Tempel, der Zugang zum Allerheiligsten zerrissen. Und nun haben die Nachfolger Jesu Zugang zum Innersten Gottes. Mehr geht nicht, solange Menschen auf Erden sind, leben, und mehr geht nicht, bis Jesus nicht wiederkommt. Eine Frage in diesem Zusammenhang ist auch, erlauben wir Gott Zugang zu unserem Innersten? Durch den Zugang zum Allerheiligsten wurden die drei Räume im Tempel eine Einheit. Und wenn wir selber den Vorhang unseres Innersten, den Vorhang vor unserem Herzen für Gott öffnen, dann werden auch unsere drei Lebensbereiche, Leib, Seele und Geist, eine Einheit. Und in dieser Einheit kann sich unser Leben entfalten zu dem, wozu jeder mit seinen ganz persönlichen und einzigartigen Gaben von Gott geschaffen wurde. Zu dem Mut, unseren Vorhang immer wieder zur Seite zu schieben, brauchen wir einander. Dazu können wir uns im gemeinsamen Leben, im gemeinsamen Beten und im gegenseitigen Segnen stärken. Diesen Mut und diese Wertschätzung und diese Liebe füreinander wünsche ich uns immer wieder.